So, die Gesetzmäßigkeit einer solchen Veranstaltung hat sich auch heute wieder bewiesen. Es hat ein wenig hier leere Reihen gegeben. Unser Vorschlag wäre jetzt aber trotz allem, nachdem es jetzt relativ kompakt und frontal von hier vorne gekommen ist, dann doch jetzt nochmal das Wort an euch erstmal zu geben. Ich hätte schon noch so 2, 3 Punkte, auf die ich auch gern noch reagieren würde, aber das würde ich jetzt gerne hinten anstellen und würde gerne in eure Richtung das öffnen, wenn es zu dem, was hier von vorne gekommen ist, Kommentierung, Anmerkung, Widerspruch, Nachfragen gibt, dann wäre dafür jetzt die Runde eröffnet. Sprecht.
So, jetzt gibt's Haue. Ich hatte erfreulicherweise am Anfang mehrfach die Sequenz gehört, Mittel und Zweck in Relation zu setzen. Und ja, da gab es ja viele Beispiele mit eben Hausprojekte verteidigen und so weiter und so fort. Und nun ging es jetzt aber wirklich konkret um G20 oder GXY oder sonst was. Und wenn ich mir diesen Zweck vorstelle, immer vor Augen halte, da irgendwelche Hansel machen da eine Show und dann gibt es da diese sozialdemokratische Variante Gewerkschaften, die wollen eben Appelle richten an diese Leute. Dann gibt es diese Linksalternativen, die wollen da protestieren und gegen diese Anmaßung dieser Leute die Welt zu regieren. Dann gibt es die, die meinen, man müsse diese Show stören und ja, und treffen dann auf die entsprechenden Widerstände beim Stören. Und in all den drei Zwecken kann ich nicht den geringsten Hauch von irgendwas Linksradikalem entdecken. Wirklich gar nichts, nur warme Luft. Ob die da ihre Show veranstalten oder nicht, welches soziale Ziel, welcher Schritt, diese Geldvermehrungsökonomie loszuwerden, steckt denn da drin? Außer sich einen Gegenstand zu suchen, ja, die da unten, die da oben. Also auf dieses simple Schema reduziert sich das dann doch, wenn ich G20 Leute, die da miteinander was verhandeln, was doch eh durch die Verhältnisse schon längst gesetzt ist, und die da miteinander da noch ein paar Details besprechen wollen, ja, da machen sie ein bisschen Brimborium und inszenieren sich selber auch, na gut, da könnte ich doch bestenfalls das benutzen, um mich daneben zu stellen, wenn eh schon die Kameras drauf gerichtet sind, da eine Party draus zu machen, da Veranstaltungen zu machen und sowas. Von mir aus, ja, dass man das synchronisiert, aber dort irgendwas verbal, appellarisch oder sonst wie störend, da gegen diesen albernen Quatsch, das hat doch nur wirklich überhaupt keinen Gegenstand, an dem sich Mittel und Ziel überhaupt messen lassen.
Also ich fühle mich angesprochen, zumindest eine erste Antwort oder eine erste Reaktion darauf zu geben. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt eine Antwort geben muss. Ich kann darauf pragmatisch antworten. Pragmatisch ist das so, wenn es ein G20 in München gegeben hätte oder ein G20 in Leipzig. Ich glaube, ich wäre da nicht hingefahren. So. Weil ich auch das Gefühl habe, dass die Gipfelproteste, so wie sie seit den 90er Jahren, seit dem ersten Gipfel in Seattle und allen nachfolgenden, tatsächlich ein bisschen die Frage stellen, so, wo ist sozusagen der politische Nutzen und wo ist sozusagen auch der Fortschritt daran. Das will ich mal voranschicken. Nun war es in Hamburg aber so, dass außer Olaf Scholz, ehrlich gestanden, kaum jemand diesen Gipfel in Hamburg wollte. Also die Polizei hat selber dazu gesagt, dass Hamburg, ich kann es fast wörtlich wiedergeben, wir sind uns darüber einig, dass eine Großstadt wie Hamburg sicher nicht das optimale Umfeld für die Veranstaltung eines solchen Gipfelereignisses ist. In Klammern ist doch völlig klar, dass hier Rambazamba ist und das Ding um die Ohren fliegt und wir das Ganze überhaupt nur in den Griff kriegen, wenn wir freie Hand bekommen und irgendwie versuchen, mit dem größten Polizeieinsatz in der bundesdeutschen, Klammern gesamtdeutschen, wie auch immer, Geschichte, das irgendwie abzusichern. So. Das mal vorausgeschickt war die Debatte dann in Hamburg einfach die, aber nun ist nun mal der G20 nicht nur irgendwo auf Neuwerk oder ist auch nicht irgendwo in Blankenese, sondern er ist im Hamburger Karolinenviertel, das nun mal in Steinwurfnähe zur Roten Flora ist, wie es dann auch süffisant in den bürgerlichen Medien hieß. Und da war einfach der Punkt, dazu müssen wir uns politisch verhalten. Und da kann ich anknüpfen auf, sage ich mal, mein Engagement bei der Welcome to Hell Demo. Ich fand das auch richtig. Und zwar fand ich das deswegen richtig, weil vielleicht die Perspektive als Teil der weißen deutschen Linken, die ist zu sagen, was soll ich denn bei diesem Kasperletheater, was eh nur eine Inszenierung ist, sondern politische Macht wird anders verhandelt, auch international. Es ist natürlich ein Show-Event. Aber wir leben in einer globalisierten Welt, wo die Politik der G20, und jetzt gebe ich ein bisschen Flugparaphrase wieder, für höllische Verhältnisse sorgt. Das sind die Verhältnisse, die der Kohleabbau in Kolumbien zeitigt. Das sind die ganzen Verhältnisse auf dem afrikanischen Kontinent. Das sind eben die Gründe genau für die Flüchtlingsbewegung hin in die Festung Europa. Und was ich gelernt habe, und zwar nicht, weil ich mich in der deutschen Szene bewegt habe, sondern weil ich, wenn auch nicht klimaneutral, durchaus mich in internationalen Kontexten auch bewegt habe. Und was ich gelernt habe, ist, dass es für Menschen in Sao Paulo oder in Rio de Janeiro durchaus interessant ist, was sich eigentlich in den reichen Metropolen bewegt und ob es dort eigentlich politischen Widerspruch zu einer globalen, neoliberalen Herrschaft gibt, die für tödliche Verhältnisse sorgt. Egal, ob es die Shell-Umweltverschmutzung im Niger-Delta ist, ob es eben die Niederholzung des brasilianischen und der Landwirtschaft ist, für die europäische Sojaproduktion und so weiter und so fort. Und dass ich persönlich mit dem minimalsten Ziel angetreten will, Teil von politischen Protesten zu sein, die das politische Signal in die Welt, darunter tue ich es nicht, in die Welt senden. Es gibt auch hier in den reichen Metropolen Menschen, die damit nicht einverstanden sind, die versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten militanten, sichtbaren Protest auf die Straße zu tragen, um mindestens diesen Widerspruch auf die Straße zu tragen. Ein Widerspruch, von dem Thomas soeben, da schließe ich mich an, zu Recht gesagt hat, wir wissen, der wird nicht dafür sorgen, dass wir mit dem derzeitigen Kräfteverhältnis in der Lage sind, diese Verhältnisse wirklich zu beeinflussen bzw. zu verändern. Aber für mich ist immer wieder zu erklären, dass ich das nicht als Ende der Geschichte akzeptiere, das zu materialisieren, auf die Straße zu tragen. Das war für mich eine Motivlage und das war für mich auch wichtig als eine Motivation, auch eine Welcome to Hell Demo zu organisieren, die eben eigentlich auch nicht in einem Clash mit den Bullen enden sollte. Es gab eine zweistündige Auftaktkundgebung, wo Aktivistinnen aus Kolumbien, aus Russland, aus der Türkei, aus Mittelamerika wir eingeladen haben, die gekommen sind. Die hatten auch an dieser Gegengipfelveranstaltung auf Kampnageltagung, aber haben sich auch sehr bewusst entschieden, auf der autonomen Vorabenddemo auch aufzutreten und dort auch nochmal dafür zu stehen, was G20 in der Welt bedeutet. Und deswegen war das für mich eben nicht nur Folklore. Ich finde, das kritische Moment darin, dass man sich darin nicht selbst überhöhen darf, und das ist ja, glaube ich, hier jetzt auch in dem ersten Teil von uns, glaube ich, auch deutlich gemacht worden, dass es darum geht, sich nicht zu überschätzen und hier nicht in politische Kraftmeierei, dass wir jetzt irgendwie hier die revolutionäre Lösung in der Hand haben und nur mal loslegen dürfen. Das darf man aber nicht dagegen ausspielen, dass ich persönlich das politische Signal als Verantwortung für eine internationale Solidarität, der ich mich auch immer noch verpflichtet fühle, wichtig fand. Und es deswegen legitim fand und ich auch, damit es kein Missverständnis gibt, ich fand es auch richtig, dass es geknallt hat, so, auch wenn das symbolische Politik ist. Diese Bilder waren mir auch als ein politisches Zeichen wichtig. Nur, und dafür stehe ich mit meiner Streitschrift, man darf das nicht überhöhen und man darf daraus nicht die falschen politischen Schlüsse ziehen. Das ist das, wofür ich plädiere und warum ich darauf bestehe, dass die Zweck-Mittel-Relation da nicht verschoben werden darf. Und ich fand das ein richtiges Mittel durch brennende Barrikaden, durch Blockadeversuche, durch militante Aktionsformen, wie sie da auch praktiziert worden sind im Juli, dem Zweck, nämlich ein politisches Signal über die Medien auch in die Welt zu senden, das war für mich stimmig. Insofern fühle ich mich gar nicht beschimpft von dir.
Ich wollte noch mal was dazu sagen zu den letzten Ausführungen von Thomas, wo es um die Verharmlosung oder die Selbstverharmlosung, die Infantilisierung von unterschiedlichen Protestformen ging, weil ich so kurz drüber nachgedacht habe und dachte, ja, ich kann dem irgendwie in Teilen folgen. Gleichzeitig, und das habt ihr ja auch beide angesprochen, muss man auch im Blick behalten, was macht eigentlich die Repression, die auf unterschiedliche Proteste folgt, irgendwie mit den Menschen Und wenn ich zum Beispiel in Orgastrukturen von Protesten irgendwie aktiv bin, habe ich, finde ich, auch eine Verantwortung für das, also für die Menschen, die daran teilnehmen, und muss mir irgendwie einen Kopf darüber machen, was passiert mit den Leuten auch danach. Und gerade so Bildungsproteste oder wenn man sich jetzt auch so Klimaproteste anguckt oder so, da nehmen viele junge Menschen dran teil, viele Leute politisieren sich im Prozess des irgendwie da auf die Straße Gehens und sind vielleicht einfach auch in einer politischen Theorie oder in so einem ideologischen Standpunkt einfach noch nicht da, wo manche andere vielleicht stehen. Und da finde ich es eigentlich dann auch wieder total wichtig, dass es so, sag ich mal, leicht anschlussfähige Protestaktionen gibt, wo man jetzt selber sagt, ja, ist halt für mich irgendwie infantil, würde ich jetzt heute vielleicht nicht mehr so machen, ist aber vielleicht ein guter Einstieg für andere Leute, so um überhaupt erstmal dahin zu kommen, zu merken, okay, ich kann mich selbst empowern, ich kann irgendwie auf die Straße gehen und laut sein und irgendwie auch erstmal eine Position einnehmen, also das ist ja so der erste Schritt, so sich eine Position erarbeiten und die dann auch laut machen. Und deswegen würde ich da eigentlich, glaube ich, doch nicht so hart mit ins Gericht gehen und es auch schon gar nicht ausspielen wollen gegen irgendwie, also militante Proteste versus kreative Aktionen. Ist mir nochmal so aufgefallen, dass ich es jetzt gar nicht einfach so stehen lassen wollen würde.
Also musst du nicht.
Doch, nein. Ich gebe dir total recht, ich weigere mich nur, didaktisch zu denken. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, also ich glaube, dass jeder, ob bewusst oder unbewusst, immer auch autobiografisch denkt. So, und wenn ich gegen alle Usancen eine Episode aus der Zeit, als ich so jung war, wie du dich jetzt, die du da niederschwellig, wie man so sagt, agitieren willst. Es ist in Hamburg, hoffentlich sage ich jetzt das richtige Jahr, vielleicht im Jahre 69 gab es eine Debatte um die Unterstützung Deutschlands im wirklich grausamen portugiesischen Kolonialkrieg in Angola und Mosambik, Guinea-Bissau und Cabo Verde. Und auf der Hamburger Werft wurden Fregatten für das portugiesische Militär gebaut. Und das meine ich mit subversiv. Es gab eine große Warnung einer linksradikalen Gruppe. Das war so der Status, die waren schon, der Stapellauf war schon, aber es wurde noch an denen gebastelt. Ich weiß nicht genau, wie das in der Werftenarbeit heißt. Dass die dringend alle darunter müssten, dass was passiert, und dann sind durch Explosionen die zwei Fregatten gesunken. Und das hat in mir den Gedanken aus, da möchte ich mitmachen. Und da war ich jetzt kein besonders, wie sagt man, durch alle Wasser gewaschener, wissender Linker. Sondern es hat mich fasziniert, erstens das Bestreben, dass kein Mensch zu Schaden kommen soll. Zweitens die Symbolik. Also vielleicht hätte ich das damals noch nicht so sagen können. Und drittens sogar einen materiellen Schaden angerichtet. Also in die Aktion ging auch eine Sehnsucht nach ernster Effektivität ein. Nicht nach Beendigung des portugiesischen Kolonialkrieges oder für immer untauglich diese Fregatten. Und nach sowas suche ich. Wenn ich sagen soll, was halte ich im Zustand der Ohnmacht, der Wirkohnmächtigkeit, die wir eingestehen, des häufig nicht beeinflussen Könnens von historischen Abläufen. Dieses Gefühl zu reißt dem Bein aus, aber der Krieg findet statt. Habe ich jetzt aus der Luft gegriffen zu Jugoslawien, oder? Du kannst dir ein Bein ausreißen, aber die europäischen Rüstungsprojekte, die wir im Moment versuchen analytisch zu begreifen, ziehen die durch. Das erfordert ja so etwas wie einen bewussten Umgang mit dieser Ohnmacht. Und ich halte die Kompensation durch gute Laune für das Falscheste. Also privat bin ich unheimlich witzig und jeden Tag gut drauf. Aber in der Politik halte ich das für frevelhaft. Oder ich stehe da oft fröstelnd neben. Stell es dir nicht so vor, dass mir das jetzt verwehrt, zu Demos zu gehen oder sowas. Ne? Gestern bin ich zur Seebrücke-Demo nicht gegangen, weil ich dachte, ich muss diese Ritual, die 10 Seiten Zusammenfassung eines Buches zu schreiben, was ich, hätte ich auch sonst, wäre ich da gerne gewesen. So aus Anlass der Vorkommnisse an der griechischen Grenze. Es ist nicht irgendwie so die Ausrede suchen. Ich habe mich auch sehr geärgert über konkrete Artikel, die im Vorwege gesagt haben, was will man denn da? Und dann ist dann vielleicht noch eine Krake und dann ist da noch ein antisemitisches Symbol und dann soll man doch lieber Pilze sammeln gehen. Ich glaube, Lars hat das geschrieben, Quartfasel. Und dann ärgere ich mich. Ich finde das immer ein Verstoß gegen dieses Marcuse-Wort, ich will an der Seite des Unzulänglichen sein. Das bedeutet ja nicht, dass man sich selbst für zulänglich erklärt, aber die sind unzulänglicher als ich, das denke ich schon. Und an deren Seite will ich sein. Darum kann es nicht gehen. Aber wenn die so, ich empfinde es als bedrückend, wenn auf solchen Demonstrationen wie der Großen in Hamburg sozusagen das geheime Dogma der Zuversicht verkündet wird. So, die werden nicht wir werden und hallo Hamburg und so. Dann denke ich schon immer, oh, gib mir Ohrenstöpsel, ich möchte hier mit demonstrieren, aber nicht den Redner hören. So, das ist vielleicht eine Übersensibilität, aber ich empfinde diese übermäßige Zuversicht als eine Adaption des Positive Thinking, was die bürgerliche Gesellschaft so beherrscht. Dass man immer einmal mehr aufsteht als hinfällt und diese ganzen Doktrinen und dass man, wenn man daran glaubt, dass dann auch hinter der Ecke ein Parkplatz ist und wie so die Lehren der bürgerlichen Esoterik heißen. Das finde ich unangemessen. Und sonst bin ich immer der Meinung, die Anlässe, die kann ich nicht determinieren. Wenn wir die Geschichte von Militanz, ich glaube, in deinem Buch erwähnst du es auch an einer Stelle, es war mal sehr militante Demonstration gegen die Soldatengelöbnisse. Ich glaube, die größte war in Bremen.
Wenn 89, ich mich nicht, ja.
So, viel größer als das, was jetzt war. Für Andreas ist das ja Beweis. Nun tut doch nicht so, als wäre jetzt hier gerade der größte schwarze Block aller Zeiten oder sowas. Das stimmt nicht. Die Scheiße ist, wir machen ziemlich große Sachen manchmal, aber dann geht das Leben weiter. Und diese blödsinnige Erklärung der Demoleitung von Heiligen Damm, irgendwie ist die 3 Jahre mit mir durchs Programm gegangen, da haben die geschrieben, seit diesem Wochenende ist Deutschland nicht mehr, was es davor war. Das ist so, dann kommt mein ganzer Hass auf die interventionistische Linke hoch. Immer ist etwas so nagelneu und wenn es doch nicht so doll ist, dann suchen wir uns das nächste Objekt der Selbstenthusiasmierung. So. Was ich gesagt habe, was ich so wertvoll finde an Andreas Buch, ist die Bereitschaft auszuwerten. Irrtümer finde ich nicht so schlimm, weißt du, aber das ist mir ein körperliches Leiden, wenn ich weiß, wie viel Jubel war in der Linke wegen Griechenland. Ich sage das jetzt gerade, weil jetzt Griechenland ist. Und Syriza und jeder wollte am liebsten nochmal Tsipras küssen und der andere kam sogar mit dem Motorrad, diese Flachpfeife, Varoufakis und so. So, und dann, ja, und man hat eine schwere Stellung auf Podiumsdiskussion, wo man die Euphorie nicht teilt und sagt, ich glaube, es gibt eine historische Erfahrung, dass Linksregierungen ins Unglück führen. So, ach komm schon wieder, und der Alte will schon wieder Essig in Wein und so. Und dann kommt es aber so. Und diese Regierung organisiert die Armutsprogramme in Griechenland. Und dann ist das Schweigen so komplett wie in anderem Kontext gegenüber dem Buch von Andreas. Warum laden die, die du kritisierst, dich nicht ein und ihr fetzt euch? Warum passiert das nicht? Weil sie ihre eigenen Texte nicht ernst nehmen. Weil sie schon längst einen anderen Gegenstand der Pseudo-Euphorie haben. Und das ist tödlich.
Ich würde noch mal kurz reagieren, weil ich grundsätzlich finde, dass du recht hast. Also recht haben in dem, dass man auch erstmal politischen Protest, den man für peinlich hält oder auch für unangemessen, aber trotzdem eine Möglichkeit auch von der Politisierung ist. In Hamburg ist es sehr interessant, dass es so an zwei Punkten gerade da Auseinandersetzungen gibt. Zum einen ist die Fridays for Future-Bewegung in Hamburg ja sehr stark. Die ist allerdings auch in der Tat sehr stark von der grünen Jugend und dahinter stehend auch von der grünen Partei. Also die ziehen da wirklich so ein bisschen im Hintergrund auch, ich nenne das mal so, nicht die Fäden, aber das Bedürfnis, sich eben auch dann von der von dir nicht sehr geliebten IL sich abzugrenzen und überhaupt von linksradikaler Szene, also das ist so stark, das hat jetzt schon zu einer positiven Erwähnung durch den Hamburger VS geführt, also der nochmal gelobt hat, wie gut das ist, dass die Fridays for Future sich eben auch so klar von linksradikaler Beeinflussung abgrenzen würden, als wenn die linke Szene noch nie über Klimaflüchtlinge und dergleichen gesprochen hätte, egal. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass trotzdem sich einzelne Gruppen, die halt von den linksgrün versifften Gesamtschulen, die es im Schanzenviertel und Einsbühl gibt, eben doch gibt, die sich nämlich wiederum ihrerseits davon abgrenzen, durchaus auch Bezugnahmen auf Orte wie die Flora gibt, so, und wo wir dann auch schon genau gucken, so, uns auch mit ihnen darüber auseinandersetzen, dass wir diese Gesamthaltung problematisch finden, sich eben so staatstragend abzugrenzen, aber wir auch das Gefühl haben, dass die Auseinandersetzung damit auch wichtig ist, weil wir sie darin ernst nehmen, dass sie ein politisches Anliegen haben und weil wir das ernst nehmen, dass sie auf die Idee kommen, dass man sich vielleicht auch in der Flora treffen kann. So. Wo wir aber wesentlich konfrontativer diskutieren, ist mit Extinction Rebellion. Also das ist für mich eine Verein, die gehen gar nicht. Aus meiner Sicht muss man da wirklich nicht drüber reden. So, aber die auch gerade ganz massiv versuchen, nicht weil das, glaube ich, ein gesteuerter Prozess ist, sondern weil sie eben einfach Räumlichkeiten suchen, sich im Centro Sociale auch die Rote Flora angefragt haben und wo es dann ganz klar auch Abgrenzungen und sagen, so mit euch geht das nicht zusammen. So eure Art des politischen Protestes, der also den Konsens mit der Polizeieinsatzführung sucht und das wisst ihr, glaube ich, alle, wie diese Geschichten laufen, so das läuft halt gar nicht und da gibt es auch relativ klare inhaltliche und auch scharfe Abgrenzungen, aber worauf ich sozusagen nochmal positiv reagieren und auch das verstärken will, dass ich es wichtig finde, erst auch mal hinzuschauen. Und ich würde vielleicht an der Stelle auch nochmal den Schwung in die ganz andere Richtung nehmen, weil du hattest das vor der Pause kurz so angedeutet, so die Riots, die es in London gab, auf die ich in meinem Buch auch kurz anspiele, die Riots von 2011, aber eben auch die Auseinandersetzung in Banlieues. Was ich selber tatsächlich für mich gelernt habe über diese Auseinandersetzung mit dem Buch, ist da drin tatsächlich auch in diesem destruktiven und teilweise auch wirklich selbstzerstörerischen Prozess tatsächlich einen Anknüpfungspunkt zu sehen, mit dem sich radikale Linke eigentlich auseinandersetzen muss. Und das ist die Figur, dass kapitalistisches System einfach auch eine Aggressivität der Opfer einfach auch produziert, so ein ungestümes sich einfach auch wehren gegen die Gesamtscheiße, wie sie ist, die aber in den Banlieues, aber auch in London 2011 dazu geführt, dass die ihre eigenen Communities zerlegt haben. Und ich schreibe das nur so in einem Halbsatz, weil das ist eigentlich ein eigenes Buch, aber wo ich auch selbstkritisch sagen muss, so, dass wir als Radikal-Linke dem auch relativ sprachlos gegenüberstehen, weil ja natürlich kann man mein Zweckmittel predigt und meine Reaktion auch in so eine Richtung formulieren, ja, die Autonomen möchten gerne den choreografierten militanten Protest, der aber auch irgendwie die Anschlussfähigkeit an Menschen nicht verliert, also ne, so läuft das natürlich auch nicht, das ist ja auch völlig klar. Aber auch gleichzeitig zu wissen, dass eben die Schanzenviertel-Auseinandersetzung nämlich genau davon gespeist waren, dass die ganzen Kids aus Wilhelmsburg, aus den Hamburger Vorstädten, die das ganze Jahr da von den dortigen Streifenbullen und den zuständigen Revierbullen und diesen ganzen Kopf for Use und wie dieser ganze Aufstandsbekämpfungskram heißt, da irgendwie malträtiert werden. Und wenn der letzte Bus fährt, erstmal, ach, Ümit, gib mir mal deine Personalien so. Und wenn der Bus dann weggefahren ist, schönen Tag oder schönen Abend noch, und dann können sie halt eine halbe Stunde zu Fuß nach Wilhelmsburg reinlaufen. Die sind einmal im Jahr in die Schanze gekommen, nach dem Fest, weil sie wussten, da können sie einmal den Bullen das wiedergeben, was so ein Jahr lang sie an Frust so. Und das war einer der Gründe, warum wir uns auch in den Organisationskontexten auch sehr ambivalent da drin waren, weil da war auch viel Destruktivität, die bei den G20 auch sichtbar wurde. Da sind die Kids dann irgendwann und haben da in der Nachbarschaft das ganze Inventar von den Balkonen geholt und die in den Barrikaden vor, die haben von einem Spielplatzinitiative den Container aufgebrochen und das Spielzeug da verbrannt. Das ist natürlich irgendwie hirnrissig gewesen. Aber wir konnten was damit anfangen. Wir hatten da einen Begriff von, da drücken sich auch gesellschaftliche Widersprüche aus. Und das wäre auf jeden Fall etwas, was mir auch wichtig ist. Ich möchte nicht den lupenreinen, autonomen, vermittelbaren, militanten Protest, sondern man muss sich eben genau mit den Widersprüchen und auseinandersetzen und das versuchen auch auf einer solidarischen Ebene auch zu integrieren im Sinne von sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und es geht einmal in so eine Richtung, wie du sie beschrieben hast, auch einen sehr vielleicht auch infantilen Protest an Punkten auch ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, aber auch genau der Protest, der nichts mehr will, weil niemand mehr die Forderung hört, wie eben in den Ghettos und Banlieues, auch dafür als radikale Linke eigentlich ein offenes Ohr zu haben und darum zu streiten, wie das auch für uns anschlussfähig sein kann.
Also irgendwie hat den Eindruck, der Protest.
Also Ihr Protest dient dazu, Ihr Selbstwertgefühl praktisch nicht zu stärken, aber dass Sie praktisch vor sich selbst ein gutes Gewissen haben. Erreichen, ich höre raus, irgendwie erreichen kann man sowieso nichts. Also ganz verkürzt dargestellt, wenn Sie schon sagen, Extinction Rebellion, das ist auch nichts, die machen das nicht richtig und so weiter. Ist es nur ein Wohlfühlprotest, damit man vor sich selbst gut dasteht irgendwie. Denn gegen den Neoliberalismus kommen Sie nicht an oder komme ich nicht an oder kommen wir nicht an. Ja? Liegt da so falsch? Ich weiß nicht.
Ich habe das, also du meinst, dass es letztlich nur um einen linksradikalen Wohlfühlprotest geht?
So ja, irgendwie, der Effekt ist ja nicht mehr gegeben. Früher wurden Bücher geschrieben, zum Beispiel wie im Herzen der Finsternis, denn da hat sich ganz Europa darüber aufgeregt und die Sklaverei im Kongo wurde bekämpft oder Onkel Toms Hütte und so weiter. So hat es irgendwie heutzutage alles nicht mehr möglich. Ist ja richtig, dass man sich nicht selbst zum Narren macht im System. Und dadurch protestiert. Aber man protestiert, es wird protestiert unter dem Gesichtspunkt, viel erreichen können wir nicht mehr. Oder im Augenblick nicht. Und diese revolutionäre Erwartung, die da angesprochen worden ist, ist ja nicht gegeben. Anscheinend ist die Verelendung nicht groß genug, um eine revolutionäre Situation herbeizuführen, um größere Massen da einzubeziehen. Das ist mein Standpunkt.
Also ich reagiere mal auf das Letzte, ich glaube nicht, weil, also ich glaube, die Verelendung ist groß genug. So, und die Verelendung sorgt für auch gesellschaftliche Verheerung. Nur sie folgt leider nicht dem politischen Dogma, dass eine Verelendung und die gesellschaftliche Marginalisierung dazu führt, dass die Menschen sich emanzipatorischen linken Politikvorstellungen zuwenden, sondern eben offensichtlich nach etwas anderem suchen. Und es gibt eine Formel, ich glaube, dass sie sogar Eribon, den du so ein bisschen schmähst, den ich aber als jemand, der was analysiert, also auf den beziehe ich mich auch in meinem Buch positiv, ich glaube, dass von ihm die Formel ist, der sagt, im Neoliberalismus ist es so, man kann den Menschen die Arbeit nehmen, man kann den Menschen die soziale Sicherheit nehmen, man kann den Menschen sogar ihre Wohnung nehmen, so, man kann ihnen also jede materielle Sicherheit einfach nehmen und zur Disposition stellen und dann irgendwann gucken die sich so nach links und rechts und sagen, aber das Einzige, was man ihnen nicht nehmen kann, ist ihr Nationalgefühl, ihr Nationalstolz. Das ist jetzt sehr verkürzt und sehr polemisch zugespitzt, aber ich kann mit sozusagen diesem Blick etwas anfangen und das ist für mich ein Einstieg in die Frage, warum eigentlich populistische Kräfte diesen Zulauf haben, warum die AfD zu einem Zeitpunkt, wo wir die niedrigsten Arbeitslosenraten eigentlich haben, ich widerspreche mir gerade selber, was die Verelendungsfrage angeht, so, aber wo die Angst davor, dass hier Privilegien einem genommen werden, dass möglicherweise sozialer Abstieg droht, eben dazu führen, sich eher reaktionär und chauvinistisch politisch zu orientieren. So. Und das, finde ich, ist eine Aufgabe auch der radikalen Linken, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist für mich aber auch ein Ansatz, dafür gehe ich auch auf die Straße und dazu versuche ich auch Nazi-Aufmärsche zu blockieren und der AfD auch den öffentlichen politischen Raum zu bestreiten und beteilige mich da auch aktiv an vielleicht auch Ritualen, deren Parteitage zu stören, so, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Moment ist, ihnen zu sagen, so, das kann nicht unwidersprochen bleiben, auch wenn ich weiß, dass ich damit alleine noch nicht die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse in eine Richtung ändere, die ich mir wünsche, so, aber ich bin anschlussfähig für Menschen, die vielleicht verstehen, dass es richtig ist, sich dagegen politisch zu organisieren und auch zu wehren. Und da ist für mich dann auch Militanz eine Option und zu sagen, wenn ich die Infrastruktur der AfD, eine Geschäftsstelle durch einen Brandanschlag des Nächtens lahmlegen kann, ohne dass damit irgendjemand gefährdet wird, so, dann hat das meine politische Solidarität und dann freue ich mich darüber. Also deswegen glaube ich, so vielfältig wie die politischen Widersprüche auch aktuell sind, so gibt es für mich genug Ansatzpunkte zu sagen. Und es ist doch immer wieder richtig, sich damit nicht abzufinden, sondern auch Teil einer politischen und dann eben auch, ich sage es nochmal, auch militanten Organisationsform dann zu sagen, so, wir bestreiten euch diesen politischen Raum. Den überlassen wir euch nicht. Und antifaschistische Organisierung zum Beispiel gegen den Rudolf-Hess-Gedenkmarsch oder gegen die Nazi-Aufmarsche zu dem sogenannten Bomben-Holocaust in Dresden, zeigen auch, dass das wichtig ist, diese Spielräume, also auch nicht den politischen Nazi-Rechten-Schutz zu überlassen. Und das gehört für mich aber auch in eine Mobilisierung eben gegen den Rassismus und die Exklusion der Mitte auch. So, also ich widerspreche dem, dass das alles keinen Sinn macht, dass es nur Folklore macht und dass es Grund für Resignation gibt. Das höre ich so ein bisschen raus aus deinem Statement. Neoliberalismus. Ja, von dem rede ich die ganze Zeit. Also ich sage nein, es ist vielleicht nicht im Moment nicht in unserer politischen Macht, es zu verändern, aber angreifbar ist es zum Glück an jedem Ort und zu jedem Tag. Und das finde ich auch als politische Grundhaltung erstmal richtig, auch wenn ich auch weiß, dass wir nicht mehr, was jetzt die autonome radikale Linke nicht mehr in den 80er Jahren sind, was Mobilisierungsfähigkeit und Massenmilitanz angeht. Aber ich finde, dass das System angreifbar ist und dass das auch weiter auf der Agenda stehen muss. Das ist jedenfalls meine persönliche Haltung. Die musst du oder müssen Sie ja nicht teilen.
Ich bin auch nicht der Meinung, dass nichts geht oder so etwas. Also, guck mal, man führt doch sozusagen immer zwei Leben. Das eine ist, warum soll ich leugnen, dass ich mit allergrößtem Interesse und roten Wangen und Enthusiasmus versuche zu begreifen, was es da an französischer Streikbewegung in den letzten zwei Monaten gegeben hat. Ich glaube, ich bin da mittelprächtig bis gehoben kenntnisreich. Ich lese dazu, versuche es zu verstehen, versuche zu begreifen, warum sehr elementare Fragen sich stellen. In Deutschland zum Beispiel, ich lebe in einer Gesellschaft, die insgesamt feiert, dass wir eine Einheitsgewerkschaft haben und sich jetzt so ein bisschen damit quält, ob man die AfDler da rausschmeißen darf oder nicht. Und das ist eine ganz eigene, von linken Gewerkschaftern verfolgte Problematik. Es kann ja sein, dass der empirische Fakt, dass dort, wo keine Einheitsgewerkschaft existiert, sondern politisch strukturiert, konkurrierend, wo also keine Transformation der nationalsozialistischen Betriebsgemeinschaft in eine sozialpartnerschaftliche Einheitsgewerkschaft stattgefunden hat, im Bestehenden, die nicht sozialpartnerschaftlich vollkommen überformte, sondern kämpferische Auseinandersetzung um das Lebensniveau der Menschen erfolgreicher geführt wird. Ich muss mir ja erklären, warum der deutsche Arbeitsmann mit seinem Fleiß und seiner Bereitschaft zur Entsagung andere Nationalökonomien niederkonkurriert und dadurch unter anderem dadurch zum europäischen Hegemon aufgestiegen ist. Dann gucke ich das und denke, ich würde mich freuen, wenn es so etwas hier gäbe. Das ist nichts. Es ist ebenso wenig systemtransformierend wie, um eine Sache von extremster Militanz nochmal zu nennen, auch wenn sie schon eine Weile zurückliegt, wie der mit äußerster Militanz geführte Streik gegen den Thatcherismus von britischen Stahl- und Kohlearbeitern. Ne? Da waren schon Kräfte am Wirken, da verblasst manch autonomer Spargeltarzan. So ist in einer Niederlage geendet, wie wir wissen, die Deindustrialisierung ist geglückt. Es war systemimmanent im Sinne von Erhalt unserer Arbeitsplätze, hat keine transzendierende Dimension und ist selbstverständlich für einen Linken von allergrößtem Interesse. Wie ist das zerschlagen worden? Was war mal die Bedeutung von Shop-Stewards und von sozialdemokratischer Partei, unabhängiger, militanter Gewerkschaft? Ken Loach und andere kluge Menschen haben das sogar filmisch gefasst. Darum geht es mir nicht. Was die Marcuse-Zitate hergeben sollten aus dem eindimensionalen Mensch, wir kennen keine Kraft innerhalb der Gesellschaft, die sie überwinden will. Das ist heute Abend nicht das Thema. Was halten solche Leute, die heute hier auf dem Podium sitzen, für den zentralen Ansatz? Und da glaube ich, der zentrale Ansatz wird in historischer Perspektive in den relativ reichen imperialistischen Metropolen nicht über Lohnhöhe und Lohnkampf, sondern über Arbeitsbedingungen und Demütigung durch Lohnarbeit. Vielleicht politisierbar sein. Selbstverständlich ist es spekulativ und ich spiele mich nicht als großer Stratege auf, aber ich weiß, dass ich konnte am uneingeschränktesten und enthusiastischen von Erscheinungen der Arbeiterbewegung zu meinen Lebzeiten sprechen und reflektieren, als es in Italien die große Mode der Betriebssabotage gab. Dass die Bänder zum Stehen bringen bei Fiat. Das wichtiger finden als die PGI hat wieder eine Lohnforderung mit der ihr verbundenen Gewerkschaft im Verhältnis zu, wir halten und wollen das Arbeitstempo nicht. Das ist für mich der Unterschied zwischen Subversion und Militanz, den ich vorhin angedeutet habe. Da gibt es interessante Arbeiten von Karl-Heinz Roth, dem, als er auch noch jünger war, die andere Arbeiterbewegung, und so heißen die Bücher. Und ich glaube nur, wenn es einen Bruch gibt, den ich nicht herbeiführen kann, mit dem Verhältnis von effektiver Produktionsweise, Bedürfnissystem und konsumtiven Wünschen, könnte es sein, dass sich menschheitsgeschichtlich eine emanzipatorische Perspektive auftut. Damit bin ich nicht sehr verankert. Und weil ich damit nicht verankert bin, schreibe ich das trotzdem periodisch auf, halt Vorträge zu dem Thema, was man so macht, wenn der Tag lang ist. Und bin gleichzeitig wirklich jetzt nicht ausgedacht, als am Hamburger Flughafen das Kontroll- und Sicherheitspersonal gestreikt hat, dachte ich, ich kenne ein paar Verdi-Linke, die da drin verstrickt sind, fahr doch zum Flughafen und steh auch ein bisschen solidarisch mit rum. Als hilflose Geste, weil ich weiß, wie schlecht die verdienen. Und die haben eine Lohnerhöhung von 23% durchgesetzt, das ist heute sehr ungewöhnlich. Und die Verdi-Führung, die Sozialdemokratische hat sich die Krätze geärgert. Die hat sich die Krätze geärgert über diesen Lohnabschluss. Weil selbstverständlich, die dressieren ihre Leute ja, dass 3,5% gerade super sind oder Inflationsausgleich bei dafür Beschäftigungsgarantie. Also es geht nicht darum, dass ich wie ein in anderen Sphären Theoretiker der Negation des Arbeitsethos rumlaufen, sondern ich will nur nicht, dass wir in das wir alltäglich verstrickt sind, irgendeine bedeutende Theorie draus machen. Das macht man so. Das ist keine Erörterung wert. Das ist doch nichts, verstehst du? Man muss doch nicht, wenn man sagt, das wäre ganz schön, wenn hier ein Fahrradweg ist, nicht auch noch das Lied "We Shall Overcome" anstimmen und sich kleinbürgerlich mit schwarzen Sklavenaufständen verwechseln, sondern kann auch sagen, Fahrradweg wäre ganz schön. Man muss auch nicht dazu konkrete Utopie sagen. Und man muss auch nicht einzigartiges Erlebnis, wenn man mit der Gattin vom Studienrat für einen Fahrradweg da rumgelaufen ist oder Tempo 30 in der Stresemannstraße und so. Man muss das alles nicht. Die Sehnsucht, die Trivialitäten des Alltags zu überhöhen, sind das Gift. Irgendwelche Linken in Berlin, die jetzt gerade die neue Klassenpolitik entdeckt haben, also ganz hirnrissige Leute sind das so, die beschließen, sie gehen nicht mehr in die Szene-Kneipe, sondern in die proletarische Eckkneipe. Das ist mir scheißegal, aber sie müssen da 5 Artikel drüber schreiben, dass sie jetzt erst entdecken, wie die unteren Schichten, und ich denke, sauf doch dein Bier, wo du willst. Schreib das nicht auch noch in der Zeitung Analyse und Kritik auf. Das ist wie früher. Verstehst du, da hat einer einmal im Leben für 2 Wochen 2 Freundinnen und denkt, er muss einen Roman machen. Ne? Ja, das kommt mal vor im Leben, weiß ich. Ist, wenn man drinsteckt, vielleicht konfliktuell, aber nun lass doch mal stecken. Es ist doch Versöhnung. Es ist doch Versöhnung, wenn ich jetzt anfangen würde, auch noch zu thematisieren, ob das Freiland und das Haus 2 nicht viel zu sehr Ghetto ist und endlich raustreten muss ans Proletariat und so. Dann gucke ich euch an und denke, oh, mach mal lieber nicht, das könnt ihr nicht so gut und so. Aber
da kann ich gut anknüpfen, weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen in Schlusswortlaune.
Ja.
Also ein Punkt, ich bin, glaube ich, dem Auftrag nicht gerecht geworden, weil es hier eine Marcuse-Reihe ist. Die Elemente, inwieweit ich mich in meinem Pamphlet hier auf Marcuse beziehe, angemessen herausgearbeitet zu haben. Deswegen möchte ich diese Schade ein wenig auswetzen, indem ich zum einen nochmal darauf hinweise, es gab für mich 3 Schriften, die in dem Zusammenhang meines Buchs ein zentraler Bezugspunkt waren. Das war eben einmal die Konterrevolution und Revolte, Ethik und Revolution und eben auch Versuche über die Befreiung, was ich persönlich auch wichtig finde, und deswegen würde ich nochmal da werben, man muss nicht unbedingt dieses Buch lesen, aber generell nochmal auch, ich finde auch die Bücher von Bini Adamczak in dem Kontext total wichtig, wirklich das eigene politische Handeln in einen Bezug zu linker Geschichte und linken Debatten mehr zu setzen. Mein Angebot in diesen 160 Seiten ist, Debattenangebote, wie sie Herbert Marcuse, Hannah Arendt, aber auch Jean Améry formuliert haben. Und was ich daran sehr interessant finde, das sind alles 3 Theoretiker und Theoretikerinnen, die sich eben solidarisch auf die studentische Revolte von 1968 und folgende bezogen haben, auch Ausdrücke sich nicht von Militanz als Politikform distanziert haben, die aber alle 3 eben auch als Emigrantinnen und Emigranten vor dem deutschen Faschismus fliehen mussten. Was ich zum einen nochmal bemerkenswert fand als Perspektive, und aber eben auch davon ausgehend, eben auch in den aktuelleren Debatten auch ein Eribon als Analytiker interessant finde und ich einfach dafür werben möchte, solche Debatten mehr in den Fokus zu nehmen, und zwar nicht, um daraus eine Theorie zu basteln, mit der man jetzt vielleicht das revolutionäre Rad drehen kann, sondern tatsächlich eigenes politisches Handeln zu hinterfragen, zu verstehen und auch zu reflektieren. Und deswegen finde ich auch, den Schlenker, den du vor der Pause kurz gemacht hättest, du findest es problematisch, so habe ich es jedenfalls verstanden, so eine Parallelisierung zu historischen Momenten wie Paris 48, Kommune oder Mai 68, da habe ich einen gewissen Widerspruch, weil ich der Meinung bin, dass es tatsächlich wichtig ist, aus historischen Konfrontationen, Debatten und Ereignissen und der Debatte darüber eben nicht Parallelisierung, auch nicht Analogien für das Jetzt zu entwickeln, aber trotzdem ein Sensorium dazu zu entwickeln, inwieweit man eben auch aus politischen Widersprüchen das eigene politische Handeln besser reflektieren kann. Und wie gesagt, aus einer Begrifflichkeit von einem Marx, der sagt so, man muss eben dass die Objektive der Rolle Klasse nicht, einer Klasse nicht mit der subjektiven Befindlichkeit verwechseln. Das ist für mich zum Beispiel eine total wichtige Kategorie, ohne dass ich jetzt unbedingt dann aber einen Klassenbegriff über die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse hier stülpen wollen würde und sage, das bringt uns in der Sache weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Gedanke, und den finde ich auch für den Ort wie das Freiland, aber auch für die Rote Flora wichtig, den ich hier auch nochmal abschließend formulieren will, weil es genau um politische Haltung geht und wie stellt man sich zu gesellschaftlichen Widersprüchen. Marcuse sagt in der Schrift Versuch über die Befreiung, dass eben gesellschaftliche Befreiung etwas, das sage ich jetzt mal neumodisch, was Ganzheitliches ist. Es geht eben nicht nur um eine politische Haltung, sondern es geht auch um die Sphäre von Ästhetik und Kunst. Es geht um die Sprache und er macht tatsächlich auch die Subkultur stark, also in Klammern die Subversion, sagt aber, dass er vor der Gefahr warnt, dass die Subkultur zur bloßen Flucht aus der Gesellschaft wird, statt aus ihr heraus die Veränderung der Gesellschaft zu betreiben. Und das finde ich, ein zentrales Moment, für Orte wie das Freiland, aber wie gesagt auch für die Rote Flora eben nicht irgendwann nur noch die eigene Subkultur mit einer radikalen Attitüde zu inszenieren und zu verwalten, sondern genau sich in ein Verhältnis zu den gesellschaftlichen Realitäten zu setzen und die eigene Subkultur oder die eigene Subversion eben dann auch als einen Teil einer politischen Arbeit gegen diese Verhältnisse zu begreifen und eben wie gesagt sich nicht darin zu verlieren, irgendwann das Subkulturelle als Selbstzweck zu betreiben. Das wäre mein getragenes Schlusswort an dieser Stelle, von meiner Seite aus jedenfalls. Und vielen Dank für das Interesse. Danke.